15. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Immerhin haben wir es mal wieder mit drei verschiedenen Podcastern hier geschafft für auf den Montagabend. Es wird sicherlich in Zukunft irgendwie auch noch besser, aber immerhin, drei sind mal wieder dabei und das ist zum einen der Jan, hallo.
Hallo zusammen.
Und auch der Tim ist mal wieder mit dabei, hallo Tim.
Ja, einen schönen guten Abend aus Nafplio auf der Peloponnes in Griechenland.
Ja, sehr schön. Hast du es denn mittlerweile geschafft, Khaled Narimala spielen zu sehen?
Nein, leider nicht.
Kriegt man wahrscheinlich keine Karten mehr für. Also wenn man eine Granate will, einfach jeder sehen.
Ja.
Der ist geformt worden letzte Saison.
Der ist wirklich geformt worden und schießt jetzt die griechische erste Liga in Stücke. Für den kommt natürlich die WM-Pause fast zu Unzeit. Aber das könnte man jetzt ja mittlerweile fast unken, gilt auch für die Fortuna aus Düsseldorf, die den zweiten Auswärtssieg in der Liga und den dritten Auswärtssieg insgesamt in Folge holt. Es ist lange her, dass ich mich an solche Zeiten erinnern kann. Ich bin übrigens Lukas, hallo, ich habe das vergessen eben noch zu sagen. Vielleicht hört ja irgendjemand heute das erste Mal rein, also hallo aus dem rheinischen Exil in Köln.
Die Fortuna... Aber die Fortuna wäre nicht die Fortuna, wenn sie solche Siegesserien nicht auch mit ordentlich Salz in Wunden, nicht in der Suppe, in Wunden... ich habe dieses Wortspiel komplett zerlegt. Die Fortuna schafft es halt trotzdem irgendwie noch irgendwas nicht hinzubekommen, beziehungsweise die Verletzungen von Tanaka und so weiter und so fort sind vielleicht dann doch irgendwie ein Wermutstropfen.
Ja, das ist in der Tat wahr. Da werden wir bestimmt gleich noch dazu kommen, dass natürlich man im nächsten Spiel dann ja doch wieder die ein oder andere Änderung vornehmen muss, nicht zuletzt, weil es mal wieder eine Verletzung gibt und mal wieder eine Verletzung, die halt auch im Spiel passiert ist. Also ich so gefühlt sind auf jeden Fall 90% der schweren Verletzungen die Saison immer in Spielen passiert. Also es gibt ja auch Mannschaften, da verletzen sich Spieler im Training oder so. Das ist bei der Fortuna auf jeden Fall nicht der Fall. Die werden einfach immer nur kaputt getreten.
Systematisch.
Ja, aber kann man ja auch verstehen. Also bei all diesen Verletzungen wird man wahrscheinlich die Spieler im Training in Watte packen, damit dann nicht noch mehr dazu kommt.
Ja, das kann natürlich gut sein, dass Tu mittlerweile da wirklich irgendwie auch nur noch gehemmt trainieren lässt. Man weiß es nicht. Vielleicht können uns da ja irgendwie auch mal ein paar Kiebitze, die mit Sicherheit immer noch ständig das Training der Fortuna besuchen, auf dem Laufenden halten. Aber ja, für die nächste Woche ist es vielleicht wirklich nicht so eine schlechte Idee, eben weil die Fortuna aus dem zentralen Mittelfeld zwei zentrale Akteure ersetzen muss. Glücklicherweise musste sie das jetzt aber gegen Kiel noch nicht, sondern man konnte eigentlich für die Fortuna-Verhältnisse mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen, weil man eigentlich fast unverändert zur Vorwoche halt auftreten konnte und sogar mit Felix Klaus noch einen Akteur zurückbekam, der zumindest mal wieder auf der Bank Platz nehmen sollte.
Ja, das ist ja eigentlich die Frage, wo ich selber zu keiner erschöpfenden Antwort komme, ob man also nur nach dem Personal gleich aufgestellt hat oder auch nach dem System.
Ja, die Frage hätte ich euch auch eigentlich jetzt gerne unbedingt noch stellen wollen. Ich habe hier, glaube ich, in meinen Notizen, die ich mir ja immer versuche zu machen, ich glaube, drei oder viermal irgendwie mir ein System hingeschrieben, in dem ich meinte, die Fortuna vor allen Dingen in der ersten Halbzeit zu erkennen, das dann irgendwann wieder durchgestrichen, irgendwann fast wieder neu hingeschrieben und dann hier viele Worte wie extrem fluide, variabel und solche Sachen halt irgendwie um diese durchgestrichenen Systeme und Formationen rum irgendwie gruppiert. Seid ihr denn da irgendwie zu etwas besseren Erkenntnissen gekommen, als ich das getan habe?
Ich würde noch das Wort situativ hinzufügen zu dem, was du da eben angemerkt hast. Denn ich war zwischenzeitlich sicher, dass es eine Fünferkette ist. Und dann aber, nee, auch wieder nicht. Also ich glaube, die Rolle von Zimmermann macht es halt schwierig, das einzuschätzen, ob es jetzt eine Fünfer- oder eine Viererkette war, weil er eben auf jeden Fall Dinge getan hat, die man normalerweise auch als Außenspieler Zimmermann tut, nämlich nach vorne ziehen zusammen mit Pettersson, und das hat halt Oberdorf auf der anderen Seite nicht so stark gemacht. Also würde ich schon von einer Viererkette sprechen, die sich aber situativ fluide angepasst hat. Und ich würde denken, es war eher so ein 4-3-3.
Ja, also ich fand, es war, also was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass man auch wieder sehr verändert agiert hat, je nachdem, ob man halt den Ball hatte oder ob man den Ball nicht hatte. Also gegen den Ball hat man oft dann versucht, halt mit Fünferkette zu spielen, fand ich. So sah es halt für mich aus. Was ich dann aber auch noch zusätzlich interessant fand, dass gegen den Ball eigentlich Schinter immer sozusagen Stürmer war. Also Schinter war auf einer Höhe mit David Kownacki. Wenn man den Ball aber hatte, wurde das immer zu so einem zu einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-3, worauf dann aber Schinter halt wieder ins Mittelfeld zurückrückte und Emma nach vorne stieß. Also natürlich kann man hier irgendwie ein paar Witze machen, aber das war wirklich halt schon ziemlich variabel, was die Fortuna da gespielt hat. Und hat bestimmt auch die Kieler vor das ein oder andere Problem gestellt. Die Fortuna aber eigentlich nicht so sehr. Also auch wenn man natürlich auch sich durchaus des ein oder anderen Kieler Angriffs da irgendwie erwehren musste, fand ich, dass die Fortuna das gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gemacht hat und auch wirklich viele Chancen selber kreieren konnte. Also ich habe sogar mal kurz überlegt, ob das vielleicht die beste Halbzeit der Fortuna in dieser Saison war.
Es war jedenfalls eine der besten Halbzeiten eines Spiels, an der Fortuna beteiligt war. Denn ich finde auch das Spiel von, also Kiel war jetzt kein schwacher Gegner. Das hat man auch in der ersten Halbzeit die ganze Zeit gesehen. Also das war wirklich ein, schon so eine Art Zweitligaspitzenspiel, was man da gesehen hat. Vor allem, weil es halt so, beide Mannschaften im Prinzip von vornherein auf das erste Tor gespielt haben und da kein langes Abtasten zu sehen war. Auch für den neutralen Zuschauer mit Sicherheit eines der schöneren Spiele der jetzigen Zweitligasaison.
Absolut. Also kann ich beides unterschreiben, wie ihr sagt. Ich fand das gerade in der ersten Halbzeit eine nicht perfekte, aber unglaublich durchdachte. Auch der Plan ging halt einfach auf. Und das Verrückte ist, dass die Fortuna Chancen kreiert hat, nicht ohne Ende, aber sehr viel aus einer Struktur heraus, dass man Bälle erobert hat und umgeschaltet hat. Das hatte alles Hand und Fuß. Und das ist so ein bisschen das, was neben dem Endergebnis zu dem 2-1 so einen am glücklichsten stimmen kann, dass man sich da denkt, okay, das ist jetzt hier nicht nur irgendwie ein bisschen schematisch einfach, wir flanken halt oder wir spielen halt gute Standards, was natürlich auch okay ist, ne? Und was halt, wenn man gute Standards spielt, auch wichtig wäre, sondern es war irgendwie spielerisch sehr clever, gut gemacht und sehr aufmerksam. Also wie gerade diese Bälle von Kiel, nachdem man dann diese Skripski-Chance überstanden hatte, könnte man sagen, wo man noch so ein bisschen weit weg stand, wo, glaube ich, genau das Problem, wo sich, glaube ich, nicht nur wir uns überlegt haben, ob man jetzt mit Fünfer- oder Viererkette spielt, sondern auch die Innenverteidiger, weil nämlich Zimmermann nicht da stand, wo er hätte stehen müssen, wenn er in der Fünferkette verteidigt. Und Pettersson irgendwo anders war, als wenn er hätte als Außenverteidiger in der Fünferkette hätte verteidigen müssen. Und dementsprechend stand Skibski halt komplett frei. Khabovnik geht nicht auf den flankenden Kieler, der wirklich eine gute, schöne Flanke auf Skibski stellt. Und dann ist eben auch der stille Held, wieder einmal der stille Held des Spieltags, nämlich Florian Kastenmeier auf dem Posten und fischt den Ball da raus. Da hätte es schnell 1-0 stehen können. Aber danach hat man einfach ja solche Bälle einfach gar nicht mehr zugelassen. Wie häufig kam halt ein Ball von Kiel irgendwie in den Kieler Zehnerraum oder so und wo einfach dann ein Fortuna den Fuß ausgefahren hat und gesagt, so, Dankeschön, mein Ball, weiter geht's. Ja, und dann ging es auch nach vorne.
Ja, nachdem Kastenmeier diesen Ball hält, ja, fängt sich die Fortuna dann ja eigentlich wirklich ziemlich schnell. Beeindruckt wirklich, finde ich, durch eine unglaublich gute Raumaufteilung im Mittelfeld, stellt halt Kiel sehr gut zu. Das heißt, Kiel konnte eigentlich diese Zonen meistens immer nur mit langen Bällen überbrücken, die dann aber halt in eine Unterzahl gegenüber den Verteidigern der Düsseldorfern halt gespielt wurden, sodass man das meistens ziemlich gut wegverteidigen konnte. Und selber konnte man halt eben durch dieses Zustellen immer wieder halt irgendwie auch ganz gute Ballgewinne halt irgendwie also nicht unbedingt hohe Ballgewinne, aber trotzdem im Mittelfeld haben. Aber man hat eben auch aus dem Positionsspiel heraus immer wieder selber Sachen kreieren können. Und das hat mich besonders beeindruckt. Und da halt im speziellen Christopher Peterson, der ja wirklich weiter eine richtig gute Form hat und eben auch diese Halbräume, also vor allem natürlich da seinen rechten Halbraum gut bespielt hat. Und so entsteht dann ja eben auch diese wirklich riesen Chance von Ior. Pettersson setzt sich auf rechts durch, schließt dann halt irgendwie noch ab, ist vielleicht jetzt kein richtig guter Abschluss, aber auf jeden Fall gut genug dafür, dass der Kieler Torwart den Ball halt nur zur Seite abprallen lassen kann. Genau in den Lauf von Emma. Der hat dann zwar erst nicht den allerbesten Winkel vom Tor, aber hätte sogar vielleicht sogar noch Zeit gehabt, den Ball anzunehmen, und trotzdem muss er da eigentlich aus 3 Metern den Ball irgendwie nur, eigentlich muss er den Ball nur irgendwie treffen und steht 1-0, aber er trifft den Ball und steht nicht 1-0, weil er es halt schafft, diesen Ball am Tor vorbeizusetzen. Und boah, das ist
Vorbeizustechen,
schon,
könnte man
ja,
sagen, hätte
das
den
ist
Ball
wirklich,
gedacht.
das ist schon eine richtig bittere Szene, weil das ist so. Emma ist ja eh so ein Spieler, wo man immer denkt, so, ah, der braucht mal so einen einfachen Ball, der dem halt irgendwie vor die Füße fällt, damit der mal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in seine Scorerfähigkeiten irgendwie bekommt. So, der ist da jetzt niemand, der halt irgendwie wirklich regelmäßig Tore schießt, so, und wenn man dann halt selbst so ein Geschenk halt irgendwie nicht versenken kann, ach, das tut wirklich weh, muss ich sagen.
Ja, wobei ich ja sagen möchte, die Scorerfähigkeiten, wenn man das ja jetzt quasi beim Wortsinne nimmt, das ist ja nicht nur das Tor, sondern auch die Vorlage, wenn man den Scorerpunkt nimmt. Und da hätte er durchaus ordentlich punkten können, heute, wenn seine Mitspieler besser im Raum gestanden hätten oder besser im 16er noch positioniert werden, weil er hatte häufiger echt gute Gelegenheiten, ist gut in Szene gesetzt worden, wo er dann halt flach in den Rückraum wieder schießen konnte, nur stand dann halt nicht immer da ein Fortuna, obwohl die Bälle eigentlich genau dahin kamen, wo sie hätten hinkommen sollen. Das ist vielleicht das. Also Ioa hat ein merkwürdiges Spiel abgeliefert, weil ich kann sowohl verstehen, dass man frustriert war über ihn, also nicht nur wegen der verpassten Chance, sondern es auch gab auch einige andere Situationen, wo ich denke, hätte man anders lösen können oder so. Gleichzeitig hat er aber unglaublich viel gearbeitet. Hat eben diese Flachpässe in den Rückraum gespielt, wo ich der Meinung bin, das ist nicht seine Schuld, dass da nicht einer steht, der den Ball dann reinschiebt oder aufs Tor bringt. Da hätte noch viel mehr entstehen können, eigentlich. Also Ioa war irgendwie so ein totaler, und Peterson auch, ein totaler Aktivposten und hat genau das gemacht mit bestimmten, ja, Abzügen vielleicht, wofür er auf den Platz gestellt worden ist.
Und der hat sich auch gesteigert im Laufe des Spiels, finde ich, in seinen Ungenauigkeiten, beziehungsweise in den kleinen Fehlern, die er so ein bisschen gemacht hat, finde ich. Weil ich reg mich ja, also ich habe mich ja, glaube ich, auch letzte Woche schon sehr darüber aufgeregt, dass Emma häufig, wenn man eine Situation mit 2 einfachen Kontakten lösen kann, er versucht, die Situation mit 3 Kontakten zu lösen, und dann ist er nach 3 Kontakten in einer schlechteren Position als nach 2 und verliert dann den Ball oder sorgt halt dafür, dass er mit seinem Pass halt den Mitspieler in die Bredouille bringt. Das war in der ersten Halbzeit noch häufiger, und in der zweiten Halbzeit hat er das aber nicht mehr gemacht. Also auch das begann schon Ende der ersten Halbzeit, dass er da irgendwie ein bisschen klarer geworden ist und irgendwie ja einfach dadurch halt weniger Bälle verloren hat. Das hat mir wiederum auch sehr gut gefallen.
Insgesamt muss man ja sagen, du hast es, ich möchte nochmal quasi auf das zurückkommen, was du als Einstieg für die Chance von Ijoa genommen hast. Diese exzellente Raumaufteilung und die Frage, dass man halt keine Bälle hoch erobert. Das liegt natürlich auch daran, dass Kiel halt mit dieser Fünferkette oder Dreierkette halt es schwer gemacht hat, hoch anzulaufen und hohe Bälle zu gewinnen. Aber man hatte den Eindruck, das schadet überhaupt nicht. Und die Fortuna liegt es auch gar nicht drauf an, weil die Fallen, die wurden, schnappten dann etwas später zu. Sowohl defensiv wie offensiv hat man es unglaublich gut verstanden, so Dreierkonstellationen herzustellen. Man könnte jetzt von Dreiecken reden, aber ich glaube, da ging es auch um so Pressing-Situationen, wo eben plötzlich eins, zwei, drei Fortunen um den Kieler drum waren und der konnte nicht anders als diesen Ball verlieren. Und zack ging es auch wieder nach vorne. Und dann auch es wurde ja nicht viel geflankt, sondern es wurde tatsächlich viel Fußball gespielt. Und gerade Tanaka und Appelkamp haben es echt gut geschafft. Das hat ja auch der Gästetrainer, der Heimtrainer natürlich, in der PK gesagt, quasi, dass der eigene Sechserraum so ein bisschen verloren ging an die Fortuna. Ja, wirklich überraschend, diese Bälle da zu haben und mit den Offensiven Gelegenheiten zu schaffen, vor allem eben mit Ioa, diese Bälle habe ich schon genannt. Man kommt ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Ja, vor allem wenn man es irgendwie gewohnt ist, dass das Mittel der Flanke ein häufig gesuchtes Mittel ist, sah das nach ganz anderen Lösungen aus. Und das ist höchst erfreulich, dass es mit diesen anderen Lösungen dann zur Halbzeit 10 Torschüsse gab, die herausgespielt waren. Also das ist ein Wert, den es wahrscheinlich in dieser Saison zur Halbzeit noch nicht so häufig gab. Am Ende muss man sagen, ist es also hochverdient, dass man dann mit 1:0 in Führung geht, in der 42. Minute. Auch da ist der Halbraum, aus dem heraus ein Dribbling gesucht wird und nicht eine Flanke geschlagen wird, entscheidend. Und Pettersson ist da ja der entscheidende Mann. Also, dass er da gegen drei ins Dribbling geht und sich durchsetzt und dann auch noch einen wunderschönen Steckpass auf Appelkamp spielt, das ja, hätte ich ihm vor ein paar Wochen noch gar nicht so zugetraut. Hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass in den letzten Wochen zu den Fähigkeiten, die er ja auch mitbringt, auch jetzt wieder ein gewisses Selbstvertrauen kommt. Und dann klappen solche Sachen auch. Und dann auch wunderschön vollendet von Ginter. Und insgesamt nach all den guten Ansätzen und Abschlusssituationen, die man vorher hatte, eine hochverdiente Führung zu dem Zeitpunkt.
Und man könnte ja fast schon sagen, der eigentliche Crazy Shit passiert ja vorher. Also, du hast vollkommen recht, wirklich herausragend von Pettersson gemacht und Appelkamp in Szene gesetzt. Aber da vorher gibt es ja genau diese Dreierkonstellation, die man vorher immer schon gesehen hat, zwischen Tanaka, Zimmermann und Pettersson. Tanaka, der halt, also der sich also quasi auf die Rechtsverteidigerposition fallen lässt, während Simbo nämlich genau da reinstößt, wo Tanaka eigentlich zu erwarten ist. Dann gibt es den Pass auf Pettersson, meine ich. Pettersson setzt nochmal Zimbo ein, der lässt einfach nur abklatschen. Oder kommt der Ball von Tanaka auf Zimbo? Ist mir jetzt auch egal. Und das setzt halt so viel frei. Und man könnte ja auch sagen, genau diese ganzen Dinge, die ja. Es ist schön zu sehen, dass Dinge, die vorher nicht geklappt haben und wo es halt offensichtlich auch ein Problem war, warum es bei der Fortuna in der Offensive hakte, nämlich mangelnde Bewegung, mangelnde Läufe in die Tiefe und so weiter, um halt den Gegner ins Laufen und Denken und ins Fehlermachen zu bringen und die eigenen Situationen herauszuspielen, dass das einfach besser ist. Ja, dass man da offensichtlich, vielleicht liegt es auch am Gegner ein bisschen, mag sein, aber es Es ist anscheinend auch im Trainerteam gearbeitet worden mit den Spielern, um eben genau solche Situationen herzustellen. Und wahrscheinlich verkacken sie es jetzt am nächsten Samstag, so wie wir sie loben, gegen St. Pauli jetzt nochmal. Aber das ist einfach wirklich gut. Ja,
ja tatsächlich ist es natürlich so, dass gerade auch, du hast Zimmermann angesprochen, auch Karbovnik viel
Wahnsinn.
Für Verwirrung sorgen mit ihren Vorstößen. Wobei man halt auch sagen muss, dass das auch ein riskantes Spiel ist. Gerade auf der Seite von Karbovnik ist es ein ums andere Mal, dann musste jemand anderes noch aushelfen, weil Fabian Reese auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Und das war dann manchmal so, dass ich mir gedacht habe, okay, die Absicherung nach hinten sollte man auch nicht vergessen. Aber klar, mir ist es tausendmal lieber, dass man so spielt, als dass man zuerst auf die Sicherheit achtet. Denn insgesamt hat man ja auch dann deutlich mehr Abschlüsse kreiert als Kiel. Und ja, man hat halt auch noch den stillen Helden Kastenmeier hinten, der in der zweiten Halbzeit auch nochmal zu tun bekommt.
Ja, Christian Eichner denkt jetzt wahrscheinlich lieber so spielen als Rösler Fußball spielen. Aber ich weiß gar nicht so richtig, ob das nicht vielleicht irgendwie einfach jetzt quasi der geupdatete Rösler Fußball ist, weil es ja schon irgendwie auch noch sehr, sehr viele Elemente vom Rösler Fußball halt irgendwie hat.
Was? Was?
Ja, finde ich ja schon. So dieses, also zumindest so dieses tiefe Abwarten und halt zustechen, halt nicht vorne pressen, sondern halt irgendwie erst an der Mittellinie, obwohl du eigentlich ja Spieler hast, wo man sagen könnte, man geht halt irgendwie auch viel weiter vorne drauf. Du verlässt dich natürlich schon irgendwie auch darauf, dass du halt hinten den Kevin Danso-Verschnitt mit Clara hast, der halt immer mal wieder auch ganz wichtige Bälle halt irgendwie hinten rausschlägt und so weiter. Der hatte ja, glaube ich, auch wirklich kurz vor dem 1-0 einen unglaublich wichtigen Block. Wenn er da irgendwie nicht noch ganz am Ende halt irgendwie die Füße dazwischen kommt, kann man da irgendwie auch schon wieder zurückliegen. Aber ja, sobald du dann halt irgendwie den Ball hast, gehst du natürlich irgendwie ganz anders damit um.
Ja, okay. So ja, gesehen ja, aber kann man natürlich dieses Element sehen, wenn man das möchte.
Gut, aber also wir brauchen uns nicht dazu darüber zu unterhalten, dass so eine Halbzeit ja auch mit dem jetzt vorhandenen Spielern wahrscheinlich dass man so unter Rösler halt dann nicht aufgetreten wäre, also wahrscheinlich nicht.
Ja, es gab diese Spiele schon auch, also das muss ich quasi Lou zur Seite springen, es gab solche Momente auch schon bei Rösler.
Es gab so wenige Ausnahmen wie dieses Spiel in Aue, wo man irgendwie auch dachte, man sieht quasi eine neue Fortuna und dann war es eigentlich schon fast der Höhepunkt der Röslerschen Zeit leider.
Mit Alfredo Morales als überragenden Taktgeber im Mittelfeld. Erst kommt das Fressen, dann kommt der Morales.
Ach ja, richtig. dann kommt der Morales, genau. Ja, wir schweifen ab.
Ja, da wir jetzt aber gerade schon beim Pressing sind, muss ich noch ein kurzes Loblied auch singen. Und zwar, ist euch das auch aufgefallen? Ich hatte mir das sogar schon beim letzten Spiel notiert. Mir ist es jetzt aber wieder aufgefallen, auch gegen Kiel. Das ist halt quasi den Hennings-Ersatz mittlerweile gibt im Kader der Fortuna, nämlich David Kupjanski ist nicht nur in der Formation derjenige, der Hennings Platz halt eingenommen hat, sondern mittlerweile ist David Kupjanski der die Kommandos gibt, wann das Pressing ausgelöst wird und wie es auch ausgelöst wird. Und das ist was, wo mir wirklich absolut das Herz aufgeht, weil das zeigt ganz klar, dass David in einer ganz anderen Rolle mittlerweile ist, dass er viel mehr Verantwortung übernimmt. Also wenn ich mir überlege, wo wir gerade wieder beim Rösler-Fußball sind, vor 2 Jahren Kann ich mich noch gut erinnern, wie nach vergebenen Chancen sowohl Rösler ständig reingerufen hat, irgendwie David, David, Konzentration und so, und aber auch Kevin Danso vor allen Dingen ganz oft sowas gerufen hat wie David, im Spiel bleiben, weil er einfach so häufig dann mit sich gehadert hat und irgendwie dann schon nicht mehr in der Lage war, seine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt ist mittlerweile er derjenige, der den Rest der Mannschaft halt anleitet, und wenn er irgendeine Chance vergibt, schüttelt er das halt sofort ab und macht einfach komplett weiter wie bisher. Und ja, das finde ich wirklich ganz, ganz großartig und möchte das wirklich auch nochmal herausheben.
Da ist tatsächlich natürlich als erstes der Erfolg dieser Saison, der das ausgelöst hat, also sein persönlicher Erfolg, seine großartige Scorerquote bisher. Ja, aber es ist schön, das zu sehen, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass das möglichst lange anhält. Ich bin immer noch dabei zu denken, das zieht er doch nicht über ein Saison durch. Wenn ja, dann bin ich froh, aber dann war es auch wahrscheinlich die letzte Saison, die David Kolnatzki für Fortuna gespielt hat.
Ja, ist für mich jetzt das Hauptargument dafür, dass er eine überragende Saison spielen wird und dann einfach einem anderen Verein einen sehr, sehr lukrativen Vertrag unterschreiben wird, und dann mal gucken, ob er da nochmal an diese Leistung heran reichen wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Lass uns noch in den Erinnerungen an dieses Spiel, Kiel-Spiel, schwelgen. Und es ist ein bisschen absurd, dass am Ende von dieser, wie das 1-1 fällt. Fällt allerdings nicht, weil Kiel tatsächlich mit einiger Wucht aus der Halbzeit kommt, umstellt, und das mit durchaus großem Erfolg, also mit Erfolg zumindest, großem vielleicht nicht. Und eigentlich schafft die Fortuna es ja trotzdem irgendwie, Ordnung zu bewahren und nicht völlig die Kontrolle über dieses Spiel zu verlieren, auch wenn der Impuls nun bei Kiel liegt, eine ganze
Ja,
Weile lang.
also die sind im Prinzip ganz, ganz aggressiv aus der Halbzeit gekommen, haben ganz hoch die Bälle gewonnen, und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die von Minute zu Minute stärker geworden sind in den ersten 10 Minuten nach der Pause. Und dann erst Fortuna so langsam das Spiel mal wieder ja, aus dem eigenen Abwehrdrittel
Ja.
verlagern konnte. Und da, also in den ersten 10 Minuten, habe ich nur gedacht, man muss deutlich mehr für Entlastung sorgen. Ansonsten fällt das 1-1. Aber es fällt ja viel später, wo man damit halt dann tatsächlich nicht mehr unmittelbar gerechnet hat. Und es ist ein Kacktor, ja.
Ja, es fällt halt auch deswegen, weil nämlich die. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hat es gab zwei Personen, die das halt noch zusammengehalten haben, dass es nicht früher fällt. Und das waren halt Klara und Oberdorf. Einmal Klara, der halt sehr gut Gegenstöße der Gegner unterstützt, unterbricht. Und dann gibt es ja in dieser, ja, 60. Minute, dass Sobotka halt völlig selbstverschuldet sich da verdribbelt, unter Druck gerät. Und einen absolut katastrophalen Fehlpass spielt auf Steven Skripski. Und Oberdorf ist einfach total lässig, ja, den abblockt und alles gut ist. Die beiden sind es, die so ein bisschen, denen es zu verdanken ist, neben Florian Kastenmeier, dass dann nicht viel früher ein 1-1 fällt. Und ich würde auch sagen, ja, es gibt so eine Phase, wo es dann halt sich eigentlich beruhigt, wo die Fortuna eben nach diesen 10 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, es schafft, wieder mal einen Fuß auf den Boden zu bekommen, und dann natürlich fällt dann das Gegentor.
Und vor allem fällt das Gegentor halt auch wirklich eine Minute, nachdem Tune halt wechselt und einen Wechsel macht, den ich in dem Augenblick auch extrem begrüßenswert fand. Also ich habe mir wirklich auch einfach auch kurz vorher notiert, so, es muss unbedingt mehr Entlastung kommen, es müssen halt mehr Bälle gehalten werden. Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch Emma rausgenommen, weil der auch nicht der absolute Topmann ist, um da halt irgendwie Bälle zu halten. Aber auf der anderen Seite ist der halt schon irgendwie auch noch ein sehr physischer Spieler. Der ist halt einer, der meistens ja auch 90 Minuten halt irgendwie komplettes Tempo geben kann, wahrscheinlich. Ja, also ich kann schon auch verstehen, dass man ihn draufgelassen hat. Es kommen halt Hendricks und Felix Klaus für Peterson, der in der zweiten Hälfte nicht mehr so ein Faktor war und auch einfach, ja, vor allen Dingen, glaube ich, dann einfach auch nicht mehr so richtig seine Rolle in diesem Abwehrverbund halt irgendwie gefunden hat, weil er eben eigentlich ja keiner ist, der halt irgendwie mal Bälle festmacht, sondern der eigentlich immer schon mit Tempo irgendwie auf eine Abwehr zulaufen kann, müsste. Und auch Appelkamp war in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum noch ein Faktor. Und von daher fand ich das unglaublich gut, diesen Wechsel. Habe mich da fast schon ein bisschen beruhigt zurückgelehnt, weil ich diesen Wechsel irgendwie herbeigesehnt hatte. Ja, und dann ist es eigentlich ja, quasi die Aktion danach. Auch ein bisschen ärgerlich finde ich, dass vorher wirklich ganz kurz bevor das passiert, die Kieler, also die gewinnen überhaupt nur diesen Ball, den sie dann nach vorne zum Fortuna-Strafraum tragen, weil Emma ein vermeintliches Foul gegen sich gepfiffen bekommt, das er begangen haben soll. Irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich das sehr mit eingefärbter Brille gesehen habe, aber ich fand schon, dass der Schiedsrichter sehr viele enge Entscheidungen gerade in der zweiten Halbzeit halt für Kiel gepfiffen hat. Also Fortuna konnte eigentlich machen, was sie wollen. Die haben keinen einzigen Freischuss in der gegnerischen Hälfte bekommen und jeder hart geführte Zweikampf von den Kielern ist auf jeden Fall nie abgepfiffen worden. Also das fand ich schon extrem ärgerlich, dass dann halt später irgendwie ja auch noch irgendwie Hauke Wahl mit Gelb-Rot hätte vom Platz fliegen müssen, passt da irgendwie ganz gut ins Bild. Aber ja, hat mich wirklich richtig gestört, muss ich sagen.
Mir ist es nicht so aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass das Schiri gespannt abstruse Fehlentscheidungen getroffen hat, und zwar auf beiden Seiten. Also die haben halt offensichtliche Dinge nicht gesehen, wie das ist halt klar Ecke für Fortuna Düsseldorf, weil da halt ein Kieler den Ball reinge, den Fuß reingehalten hat, und auf der anderen Seite halt aber auch so. Also das war eine ganz merkwürdige Schiedsrichterleistung. Ich würde jetzt, ja, bei deiner Bewertung ist mir nicht so aufgefallen, aber das war halt einfach so komische, klare Fehlentscheidungen, die die getroffen haben. Aber ja, ich meine, dieses 1-1 ist ein Kacktor. Ich meine, diesen Reselauf, den er da macht und wo er dann den Ball so ein bisschen zurück reinchippt, den kann man auch irgendwie besser verteidigen. Und dann ist es halt Tim Oberdorfs individueller Fehler, das muss man leider so sagen, der den Ball da nicht rausbekommt und dann kommt Kiel nochmal an den Ball. Es war auch nicht so, dass da wahnsinnig Druck auf ihm drauf war, sondern er hat einfach das Ding verstolpert. Das war ein klarer Fehler und sein Ding ist so, abhaken, weiter geht's. Und dann mit diesem 1-1 wird es dann meines Erachtens auch so ein bisschen, dass sich Kiel verdient hat. In dieser zweiten Halbzeit wird es ein bisschen ausgeglichener, aber halt weiter auf einem unterhaltsamen Niveau. Also auf beiden Seiten gibt es irgendwie Gelegenheiten, wo was passieren kann. Auch kurz nacheinander, Schlag auf Schlag, geht es dann eigentlich, dass es zu Szenen kommt im jeweiligen gegnerischen Strafraum, wo vielleicht bei der Fortuna ein bisschen was gefehlt hat und bei Kiel auch das Fortun fehlte, um der Fortun noch einen mitzugeben.
Aber ganz ehrlich, welche Fortuna der letzten Jahre kommt halt dann nach so einem Nackenschlag, wo man eigentlich besser war, dann halt irgendwann ja, sich von einem direkten Konkurrenten den Ausgleich irgendwie reintun lässt, zurück und gewinnt halt irgendwie nochmal so ein Spiel. Also ich konnte das wirklich echt irgendwann kaum fassen, dass dann die Fortuna sich nochmal aufrichtet und das dann halt schafft.
Ja, es passt halt schon so ein bisschen dazu, wie man das Tor dann macht, dass es halt ein Elfmeter ist, ein Standard. Also das würde ich
Klar.
jetzt schon sagen, das ist,
Und
ne?
du sagst halt, ein Spiel, in dem man halt besser war. Ja, in der ersten Halbzeit war man klar die bessere Mannschaft, aber in der zweiten Halbzeit, wie eben schon angesprochen, hat man doch sich sehr weit hinten den Angriffen von Kiel erwehren müssen, sodass sich ja auch Kiel durch diese relativ starke Leistung den Ausgleich meiner Meinung nach auch verdient hatte. Und also es war dann danach ein Spiel, wo es hin und her ging, wo es sehr offen war. Und ich würde sagen, klar, wir haben es oft erlebt, dass solche Spiele dann von Fortuna verloren werden, aber es war jetzt nicht so, dass es der Nackenschlag, also fühlte sich für mich auf jeden Fall nicht so an, als wenn es der Nackenschlag wäre in einem Spiel, das man klar überlegen gestaltet hat und man kriegt dieses 1:1. Also so war es nicht.
Nee, ich meinte, es war vielleicht auch schlecht formuliert, vielleicht ein Spiel, in dem man erst so überlegen war, weil es ist ja
Ja.
eigentlich schon auch ein normaler Fortuna-Spielverlauf. Irgendwie man ist erst irgendwie überlegen,
Ja.
macht es halt gut, aber dann irgendwann gibt es halt so diesen Schnitt und dann klappt es halt irgendwie nicht mehr. Und es ist eigentlich genau das, was du meinst, gerade weil ja eigentlich, wenn man sich die gesamten 90 Minuten anguckt, wäre ein Unentschieden hier absolut verdient gewesen. Und dass die
Ja.
Fortuna mal gegen einen direkten Konkurrenten ein Spiel gewinnt, das man nicht hätte gewinnen müssen. Wann hat die Fortuna das letzte Mal ein Spiel gewonnen, das vielleicht sogar ein bisschen unverdient war?
Mal, also unverdient war das jetzt hier nicht.
Kann, nee, aber das, es ist, wenn die Fortuna gewinnt, dann gewinnt die Fortuna, weil sie viel besser ist als der Gegner. Wenn die Fortuna aber nicht viel besser ist, dann schafft sie es halt nicht, normalerweise. Vor allem nicht gegen die direkten Konkurrenten diese Saison. Es waren einige Spiele dabei, ob das jetzt Heidenheim war, vielleicht auch so ein bisschen sogar dieses Nürnberg-Spiel, aber das nehme ich jetzt mal raus, aber das Darmstadt-Spiel. Und so weiter, wo man sich ja irgendwie schon fragt, so, ah, ja, das sind alles Spiele, die du halt nicht verlieren musst. Und das war in den letzten Jahren ja auch häufig so.
Na, da
Nee,
müsste ich, ja,
dass
stimmt, da.
die Fortuna halt solche Spiele jetzt irgendwie auch gewinnen kann, das ist für mich wirklich eine Transformation, muss ich sagen.
Ja. Dafür muss es noch ein bisschen häufiger passieren, würde ich mal sagen.
Naja, ich glaube auch. Aber ich würde natürlich Christian Eichner gerne dazu hören, was er da sagt. Aber was ich ja interessant finde, so wenn man sich die Psychologie dieses Spiels ansieht, wenn wir jetzt ein Holstein-Kiel-Podcast wären, dann würden wir halt nach diesem 2:1 sagen, dass die Mannschaft danach also einfach tot war. Also dass es kommt zu diesem Elfmeter, der klar ein Elfmeter ist. Kownacki sieht einfach, ja, im Stile eines Mittelstürmers, okay, da muss er jetzt einfach nur hingehen und dann wird er gefoult und gut ist, setzt das Ding dann halt in den Winkel. Man kann sich fragen, warum der VAR so ewig braucht, um das zu
Ja.
entscheiden, weil es relativ klar ist. Und danach, nach diesem 2:1, habe ich mir, ich habe ja vielleicht, okay, ich hatte die Tendenz, immer so gegen Spielende weniger aufzuschreiben, aber ich habe mir jetzt nicht mehr viel aufgeschrieben, dass Holstein Kiel plötzlich sich denkt, nee, das verlieren wir hier nicht, wir drücken weiter, wie wir quasi aus der Halbzeit rausgekommen sind, sondern ich habe da eine sehr abgezockte Fortuna mir runter notiert, die es schafft, Zeit von der Uhr zu nehmen, ohne unfair, sondern einfach mit gutem, sicherem Ballspiel, mit cleveren Aktionen.
Mit einer roten Karte.
Mit einer taktisch cleveren gelb-roten Karte.
Ja, aber sorry, da muss ich jetzt auch nochmal eingreifen. Thema gelb-rote Karte.
Ja.
Hauke Wahl muss vom Platz fliegen. Der hat schon gelb, macht eh schon auch ein Foulspiel vor dem Elfmeter, dass der Schiedsrichter halt nicht abpfeift. Und dann kommt halt diese Szene. Also wenn das keine gelbe Karte ist, jemanden an der Stelle so zu faulen, also da entsteht ja auch eine gefährliche Situation sonst draus, wenn er da Kownacki nicht fault. Also das ist ja jetzt da nicht irgendeine Szene, die halb schon an der Eckfahne so. Also da musst du gelb geben. Ich verstehe es nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist
Absolut.
einfach
Ja,
eine
das ist,
Frechheit so.
da hast recht.
Da
Das
find ich es auch überraschend, dass da gar nicht so vehement protestiert wurde.
ja, ich glaube, die waren einfach froh, dass dieser Elfmeter gegeben wird.
Ja,
Als Spieler ist
ja.
das vielleicht nicht so auf dem Schirm. Man kann halt bei dieser Gelb-Rot-Situation von Sobotka natürlich ein, zwei Sachen sagen. Erstens, ich weiß nicht, ob der VAR eingeschritten hätte, wenn Ao Tanaka einfach diese Gelbe kassiert hätte. Also in der ersten, also es gibt ja die erste Gelbe von Sobotka, die will der Schiedsrichter ja eigentlich Ao Tanaka geben. Und dann sagt ja Tanaka, nee, nee, das war der Sobotka. Habt ihr das nicht mitbekommen?
Ich erinnere mich so ganz dunkel, dass da irgendwas war, ja.
Was für mich sich einfach einreiht in die Absurdität dieser Schiedsrichterleistung.
Ja.
Weil erstens, Ao Tanaka und Marcel Sobotka sehen sich nicht ähnlich. Der eine hat die Rückennummer 4, der andere die Rückennummer 31. Wie kann man das verwechseln? So, ja. Und dann hat halt Sobotka richtigerweise diese gelbe Karte gesehen. Und dann diese gelb-rote Karte, ja, das ist halt gelb. Das ist gelb-rot. Auf dem Papier. Ja. Aber Also wenn eine Sache in der Bundesliga, in der ersten, zweiten Bundesliga einfach nicht konsequent richtig bestraft wird, dann sind das taktische Fouls, wenn die umschaltende Mannschaft halt in der eigenen Hälfte gefoult wird.
Ja.
Das wird mir einfach viel zu selten so entschieden, wie es halt gegen so Wodka entschieden worden ist, um das nicht so ein bisschen zu beschimpfen zumindest, auch wenn es halt eigentlich
Ja,
richtig war.
aber ich finde es eigentlich total gut, weil das sind genau die Situationen, die mich so unfassbar ärgern, wenn man bei sowas nicht konsequent Geld gibt, weil
Ja.
das sind halt wirklich unglaublich wichtige Situationen, diese Umschaltsituationen, und es wird so häufig halt nicht gepfiffen. Das hat auch der Schiedsrichter an diesem Tag halt nicht so häufig gepfiffen.
Nein.
Und das dann halt an dieser Stelle 80 Meter vorm Tor zu machen, wenn man das halt mehrfach bei 50 und 60 Meter vorm Tor nicht gemacht hat. Ja,
Siehst du
whatever.
genau meine
Oh.
Rede?
Genau, ich wollte es nur noch mal unterstützen,
Ja.
weil es mich einfach so, weil es mich so ärgert. Ich musste das jetzt einfach noch loswerden, auch wenn es doppelt war. Es tut mir leid.
Ja, ist also wirklich.
Aber ja, ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so Bodkas Fehler selber, weil er halt den Ball so blöd prallen lässt. Wenn er sich da ein bisschen geschickter verhält, passiert es halt nicht mehr. Aber das Wichtige ist vor allem, dass er dieses Foul halt noch nimmt. So, das
Ja.
gehört ja eben auch einfach dazu. Er nimmt das Foul und deswegen gewinnt die Fortuna halt am Ende dieses Spiel. Und die Fortuna gewinnt dieses Spiel am Ende eben auch, weil, und da ist jetzt natürlich ein bisschen Folklore mit dabei, aber auch weil in den letzten 10 Minuten ja Adam Bocek auf dem Platz ist und der einfach eine absolut fehlerlose Leistung abreißt, einen unglaublich wichtigen Ballgewinn hat im eigenen Strafraum, wo es wirklich brenzlig werden kann, und der diesen Ball halt nicht nur klärt, sondern halt sogar noch in den eigenen Reihen hält und da einen Konter mit einleitet. Und das alles mit einer Nonchalance und mit einer Coolness, als hätte er sein ganzes Leben lang halt nichts anderes gemacht. Also das ist wirklich, ja, also fand ich wirklich extrem beeindruckend und irgendwie auch wirklich sehr, sehr, ja, schon auch interessant zu sehen. Ja, dass vielleicht dann doch irgendwie diesem Kader ja so ein physischer Sechser vom Typ eines Adam Boczeks irgendwie gefehlt hat bisher.
Das interessant.
Ja, er hat das schon gut gemacht, aber man hat an einigen Stellen dann auch gesehen, dass er ein extrem gutes Stellungsspiel braucht, weil ansonsten, ja, die Schnelligkeit ihm dann mit seinen, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber mit seinem Alter vielleicht ein bisschen abgeht. Aber das großartige Stellungsspiel ist ja tatsächlich gegen einen Spieler, der ungefähr halb so alt ist wie er. Und da habe ich mir auch dick und fett notiert, dass er das Generationenduell ganz souverän für sich entschieden hat.
Ja, absolut. Und man kann ja sich jetzt fragen, wie viel Luft hat er? Reicht es für die Startaufstellung gegen St. Pauli? Nicht, weil er das mit den 10 Minuten Leistung sich aufgeregt hätte, sondern einfach, weil es halt sonst keinen anderen gibt, vielleicht.
Ja,
Ne?
ich habe da natürlich auch schon drüber nachgedacht, aber es ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, dass jetzt halt Bocek ja dreimal oder
Ja.
zweieinhalb Mal
Ja.
in wenigen Minuten gut beziehungsweise ordentlich ausgesehen hat, liegt ja auch vor allen Dingen daran, dass die Fortuna jeweils, als er reingekommen ist, halt immer schon Führungen verteidigen müsste. Von daher würde ich eigentlich auch ja für das St. Pauli-Spiel so ein bisschen die Devise ausgeben, dass man halt irgendwie erstmal in Führung gehen muss und dann Adam Bocek bringt. Wer auch immer diese Führung dann halt irgendwie herausschießen muss, das weiß ich auch noch nicht so ganz, wie man da aufstellt. Aber ja, ich glaube auch, wenn er sich halt größtenteils so in diesem Bereich zwischen 20 und 40 Metern vom eigenen Tor irgendwie bewegen kann, so, dann ist das alles irgendwie noch okay. Aber sobald das irgendwie viel weiter darüber hinausgeht, dann kann man da wahrscheinlich doch irgendwie relativ leicht seine, ja, seine Schwächen irgendwie exponieren mittlerweile.
Ja, der FC St. Pauli ist der nächste Gegner.
Kurz, eine Frage, das hast du eben jetzt gerade, Tim, das kannst du durchaus nochmal transparent sagen,
Ja.
dass Hauke Wahl nämlich gar keine gelbe Karte hatte, bevor er
Ja.
den Elfmeter verursacht hat.
Also es wäre nur die gelbe Karte gewesen. Es wäre nicht gelb-rot gewesen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon gelb hatte. Vielleicht hat das Guy einfach irgendwann eingeblendet.
Ja, vielleicht hat das Guy falsch eingeblendet, aber ich habe jetzt mehrere Seiten hier durchgeblättert, die mir alle sagen, dass Hauke Wahl nicht
Okay.
vorbelastet war
Na
und
gut.
auch keine gelbe Karte in diesem Spiel gesehen hat, obwohl er bei dieser Situation eine gelbe hätte bekommen müssen. Ja.
Ich hätte es aber auch irgendwie im Hinterkopf gehabt, ich
Ich
weiß
bin
es aber
mir
nicht.
todsicher gewesen, wirklich.
Ja. Aber das ist das, wir waren einfach so verzückt vom
Vielleicht hat der,
Fortuna-Spiel.
die DFL das halt hinterher löschen lassen,
Hm, so sieht es nämlich aus.
damit da keine Diskussionen aufkommen.
Ja.
Bestimmt veranlasst vom Schiedsrichter. Das würde mich
Ich denke
ehrlicherweise echt
auch.
nicht überraschen.
Und von der AG Fortuna-Spieler kaputt treten.
Ja.
Das ist eine eigene Abteilung bei DFB. Apropos Spieler kaputt treten, Tim, ich habe dich unterbrochen bei der Hinleitung zum St. Pauli-Spiel.
Ja, es geht jetzt gegen den FC St. Pauli als nächstes. FC St. Pauli kommt mit einer sehr durchwachsenen bisherigen Saison. Sie stehen momentan nur noch auf Platz 13 der Tabelle. Das ist noch nicht mal der schlechteste Wert in dieser Saison, aber das hätte man sich wahrscheinlich etwas anders vorgestellt, nachdem man im letzten Jahr um den Aufstieg mitgespielt hat. Allerdings hat man auch einige wichtige Spieler verloren vor der Saison. Da sind vor allem natürlich die Abgänge von Daniel Kofi-Djere zu nennen, der zum SC Freiburg gegangen ist, und Finn-Ole Becker und Guido Burgstaller, die auch tragende Säulen im Spiel des FC St. Pauli in der letzten Saison waren, sind auch noch gegangen. Und bisher hat man anscheinend das noch nicht so richtig auffangen können. Interessant ist eine große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsleistung. Die meisten Punkte hat St. Pauli zu Hause geholt. Auswärts steht bisher ein Punkteschnitt von 0,3. Das ist ganz schön, wenn man weiß, dass man in Düsseldorf auch, lassen wir mal das eine Spiel weg, eine relativ gute Heimbilanz aufzuweisen hat. Tatsächlich ist es auch ganz interessant, dass bisher sich für den abgewanderten Guido Burgstaller nicht irgendwie ein anderer Goalgetter herausgebildet hat, sondern dass das auf sehr viele unterschiedliche Schultern verteilt ist. Es gibt insgesamt schon 12 unterschiedliche Torschützen beim FC St. Pauli, und die Top-Torschützen Johannes Eggestein und Marcel Hartl und Jackson Irvine kommen auf jeweils 3 Tore, wobei nur Eggestein dabei Stürmer ist und ansonsten Hartl als offensiver Mittelfeldspieler und Irvine auch als Spieler der Raute, die St. Pauli häufig spielt, obwohl sie das angeblich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber laut einer schematischen Aufzeichnung, aber wir wissen ja, wie schwierig das ist, so ein System zu lesen, im letzten Spiel nicht getan haben. Aber normalerweise spielen sie mit einer Raute und einer dieser Außenspieler auf der rechten Seite ist Jackson Irvine. Und das sind die Top-Torschützen. Eine Stärke sind Standardsituationen. Das kommt nicht von ungefähr. Lehrt Paccarada, der auch in der letzten Saison eine Riesensaison gespielt hat und wo es mich echt wundert, dass der nicht auch noch gegangen ist und von irgendeinem Erstligisten aus dem unteren Tabellendrittel irgendwie auf die Kaderliste geholt wurde, zeigt sich meist verantwortlich für die Standards, und dort sind sie brandgefährlich. Ansonsten ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, dass St. Pauli auch was den Ballbesitz angeht, weil sie viel mit Kurzpassspiel und Kombinationen selber das Spiel machen wollen, ist klar. Man hat auch in der letzten Saison ja eine ziemlich dominante Saison hingelegt, wo man um den Aufstieg mitgespielt hat. Also bekommt man halt auch oft quasi wahrscheinlich die Rolle zugeteilt, mal hier das Spiel machen zu sollen. Tatsächlich ist es so ähnlich wie bei Kiel, dass da ähnlich hohe Ballbesitzquoten im Saisonschnitt stehen wie bei Fortuna, sodass man auch durchaus vielleicht sogar erwarten kann, dass St. Pauli probiert, sich nicht erstmal hinten reinzustellen, sondern auch Fußball zu spielen und mitzuspielen und vielleicht die ein oder andere Standardsituation in einer aussichtsreichen Position sich zu erkämpfen.
Ich glaube, die Hauptfrage, die sich man aus Sicht der Fortuna im Hinblick auf dieses Spiel stellt, hat eigentlich gar nichts mit dem Gegner zu tun, sondern die Frage ist halt, wer ist der dritte Mittelfeldspieler oder braucht man den? Was macht man da überhaupt? Weil von da ausgehend, also spielt Botze, ja, spielt Neto. Wer gibt es überhaupt noch als sonstige Alternativen? Das sind, glaube ich, die Hauptfragen, die man sich jetzt stellt. Und es ist natürlich gut, also die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, im Hinblick auf St. Pauli, finde ich auch irgendwie, lassen dich eigentlich sehr optimistisch auf dieses Spiel blicken, weil das irgendwie was zu sein scheint, was der Fortuna eher in die Karten spielt, wenn wir auf die letzten Spiele, letzten Wochen und Monate gucken. Aber da hatte man eventuell noch so ein paar Leute laufen. Tanaka und Sobotka werden nicht mitspielen. Tanaka eventuell bis zur Winterpause gar nicht mehr. Jorrit Henriks ist zurück, das ist gut. Hat er die Luft für 90 Minuten? Man weiß es nicht. Und wer
Wird nicht
noch?
anders gehen, ne?
Ja, muss er, ne?
Ich denke auch, dass halt dass Hendricks halt spielen muss. Es wird bestimmt irgendwann Bocek ein paar Minuten abreißen müssen. Es wird mit Sicherheit Tom Gerkens auf der Bank sitzen. Und ich denke auch schon, dass ehrlicherweise, dass die Stunde von Eli Fernandez schlagen wird. So, dass sich Tune halt denken wird, man muss halt sowieso jetzt halt irgendeine kreative Lösung finden, also irgendwas, was halt nicht unbedingt viel Sicherheit verspricht. Und ich glaube, dass er halt Eli reinwerfen wird, einfach weil der bisher in allen Einsätzen so ausgesehen hat, als ob er auf jeden Fall nicht überfordert ist mit der Aufgabe. Er hat halt gezeigt, dass er absolut physisch dazu in der Lage ist, finde ich. Er ist immer am richtigen Ort gewesen und allein, dass Tune ihn, glaube ich, in seinen drei Einsätzen dreimal auf verschiedenen Positionen gebracht hat, zeigt mir ehrlicherweise auch, dass er halt wirklich auch sehr, sehr viel von seinem Spielverständnis und seiner Spielintelligenz halt irgendwie hält. Wenn er sich da gar keine Gedanken drüber machen muss, wo er ihn genau reinbringt. Und ursprünglich war uns ja auch, als Fernandes halt hochgezogen wurde, gesagt worden, dass man ihn halt irgendwie vor allen Dingen als Achter sieht. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass man ihn da jetzt auch bringen wird, auch wenn es natürlich ein krasser Schritt ist. Also es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeit, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch bei der 1:0-Niederlage gegen Sandhausen, als Christopher Peterson auf der 8 probiert wurde, diese Doppel-8 Appelkamp Peterson. Das möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal sehen. Die Möglichkeit gäbe es aber durchaus. Da jetzt ja auch wieder fit ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man Böckle auf die Karbownik-Position zieht und Karbownik in die Mitte. Auch
An
das
das
würde
habe
ich
ich auch
eigentlich nicht so
gedacht.
gerne sehen, weil ich eigentlich Karbownik gerne genau am selben Ort wüsste, an dem er die letzten Spiele halt auch verbracht hat. Auf der anderen Seite, ist die 8 ja durchaus eine Position, an der halt Karbownik auch spielen kann. Und weiß ich nicht. Vielleicht heißt das halt eben auch, dass dann einfach mal die Stunde von Benjamin Böckle schlägt. Ich würde aber
Ja, da
glauben,
habe ich
dass.
aber noch eine andere Alternative. Also statt Böckle, wenn du in der Fünferkette spielst, dann kannst du halt auch Pettersson nach links ziehen und Klaus auf Pettersson stellen. Das läuft halt nicht gut, das würde ich jetzt auch nicht machen unbedingt. Aber möglich wäre das, um Karbownik halt für die Mitte freizumachen. Weil den da mal sehen, das würde ich ja schon ganz gerne mal über 90 Minuten.
Ja.
Also du jetzt klar, ist der halt als Linksverteidiger auch irgendwie eine Waffe so, aber ich hätte auch mal einfach mal aus Interesse halber. Kann ich mir auch vorstellen, dass man darüber nachdenkt, ob das halt funktioniert. Na gut, weiß ich nicht.
Und dann mit Dreierkette spielen, meinst du?
Ja, also
Ja.
Linksverteidiger Pettersson würde
Also
ich auf gar keinen Fall machen.
mit den beiden Schienenspielern Klaus und Peterson.
Ja, das wird witzig.
Ja, würde ich auch nicht so gerne sehen. Aber stimmt, hast du natürlich komplett recht. Das ist natürlich irgendwie auch eine Variante, wo man zumindest keine Underager halt irgendwo in die Verantwortung halt irgendwie nehmen muss erstmal. Wahrscheinlich, Hast du ja wirklich recht, so die Sache, für die man sich wahrscheinlich irgendwie auch als Trainer dann letztendlich wohl entscheiden würde, ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist zwar so, dass man sowas nicht braucht, aber also mittlerweile pfeift man ja wirklich aus dem letzten Loch, was noch fitte Spieler angeht. Ja schon fast wie das legendäre Paderborn-Spiel letztes Jahr, was man da angeht am Wochenende.
Kurze Zwischenfrage noch, wisst ihr eigentlich, wie es gerade bei Gavuri aussieht? Das habe ich ehrlich
Ja,
gesagt
ich habe das
gerade
nämlich auch gerade versucht nachzugucken.
gar nicht so
Aber
richtig auf dem Schirm, ob der mittlerweile vielleicht doch wieder fit sein könnte oder fit
ja.
werden muss dann irgendwie bis zum Samstag.
Nein, 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 nein. Der fällt aus.
Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt ja hier
Und
zumindest nicht
zwar
komplett.
längere Zeit, er muss
Ja.
längere Zeit fällt er aus.
Ja, das klingt ja dann auch so, als ob er, glaube ich, ähnlich wie Tanaka nicht vor der WM nochmal spielen wird. Ja, ich denke, bei Tanaka wird das ja scheinbar ebenso der Fall sein. Auch wenn da ja gesagt wurde, dass er wohl zumindest die WM selber spielen können wird. Das wäre dann auch direkt nochmal eine Frage gewesen. Von daher, ja, sind wir, glaube ich, echt extrem gespannt, wie das am Samstag aussehen wird. Und ja, nicht nur personell, sondern eben auch, ob die Fortuna diese positive Serie und diese positive Spielweise, die man jetzt ja in den letzten Wochen aufs Parkett bekommen hat, ob man das weiter so durchführen kann. Ja, wäre natürlich
Es
extrem
ist
wünschenswert, weil man hat eben ja wirklich jetzt durch diese beiden Auswärtssiege die Verbindung an die Aufstiegsplätze wiederhergestellt.
ja, also unter der Voraussetzung, die man momentan hat, ist natürlich diese gelb-rote Karte von Marcel Sobotka doppelt und dreifach bitter. Man kann froh sein, dass er nur wegen einer gelb-roten Karte am Samstag ausfällt und zuschauen muss. Denn wie ja, alle wisst, geht es ja dann Schlag auf Schlag. Also das ist ja der Beginn einer englischen Woche. Und nach diesen drei Spielen, denke ich mal, wissen wir ganz genau, was die letzten zwei Auswärtssiege denn wert sind und welche Tendenzen sich daraus ableiten lassen.
Macht's gut in dem Sinne. Wir sind sehr gespannt.
Wir hören uns
Und
hoffentlich
hören
nächste
uns
Woche
nächste Woche.
wieder. Wir versuchen, glaube ich, auf jeden Fall vor dem Hannover-Spiel nochmal aufzunehmen. Und genau, schauen dann auf das Pauli-Spiel zurück. Schaltet da gerne wieder ein. Wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Habt eine gute Woche. Bis
Ciao,
dahin.
ciao.
Tschüss.
Tschüss.